Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Heute geht es um die Assimilierung der Erfahrungen und wie die Gunas dabei wirken. Und das nächste große Thema ist dann Rajas und Tamas, die schrecklichen Zwillinge. Ja, wie wirken die zusammen? Also es wird heute sehr menschlich. Alltäglich, ja, und dabei wird dann erklärt, wie das geschieht und aus der Sicht der Gunas, wie man das sehen kann. Wir wollen uns dabei also einfach eine neue Perspektive, neue Sichtweise angewöhnen, mit der wir dann die alltäglichen Dinge durch eine andere Brille sehen. Ja. Wir können dann aus einer anderen Perspektive sehen, was geschieht und dann auch anders reagieren. Ja, also wir sind nicht so auf eine menschliche, begrenzte Ebene fokussiert. Es ging um die Bedeutung von Erfahrungen. Das heißt, es geht darum einzuschätzen, was uns geschieht und welche Bedeutung wir diesen Geschehnissen geben. Ja, genauso wie teilweise verdaute Nahrung, das die Verdauung hemmt, ja, das ist zumindest die Sicht vom Ayurveda. Da wird vom Ayurveda ja gesagt, es ist halt gut, erst dann neue Nahrung aufzunehmen, wenn die vorherige verdaut ist, ja, weil das ansonsten zu einer unangenehmen Mischung führt. Ja, und genauso ist es eben hier mit dieser allgemeinen Sicht, dass eben Erfahrungen, die noch nicht richtig verarbeitet sind, zu Problemen führen können, wenn dann immer wieder neue dazukommen. Ja, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass, zumindest wird das öfter gesagt, dass das typischerweise heute immer schneller wird. Ja, dass immer mehr neue Situationen, neue Erfahrungen auf uns zukommen. Und dann ist es halt umso wichtiger, die vorherigen Erfahrungen zu erledigen. Ja. Aber das natürlich auch mit Unterscheidungskraft. Ja. Also beispielsweise die E-Mails, den Posteingang abarbeiten, bevor neue E-Mails kommen. Ja. Das ist ein schöner Traum. Nicht möglich, aber irgendwie muss man Lösungen dafür finden. Ja, weil Bewusstsein das Geist-Körper-Wesen beleuchtet, wird der Körper entsprechend seinem Karma durchs Leben getrieben. Ja, das ist auch so diese vedantische Sichtweise. Ja, das eigentlich Lebendige ist eben Bewusstsein. Und das Bewusstsein scheint, das ist das, was es nur macht. Ja, es ist. Und dadurch, dass es scheint, werden eben die materiellen Elemente in dieser Schöpfung mit Leben erfüllt und werden aktiv. Nur dadurch können sie aktiv werden. Und hier ist es dann eben so, jedes individuelle Wesen hat eben Karmas. Ja, nennen wir es jetzt einfach eine Tagesordnung oder eine Ordnung von Aufgaben, die in diesem Leben zu erfüllen sind oder an diesem Tag zu erfüllen sind. Das kann man also auf verschiedenen Ebenen sehen. Und wenn jetzt eben Bewusstsein darauf scheint, dann fängt das Karussell an, sich zu drehen. Ja. Und dann sind wir eben, werden wir durchs Leben getrieben, letztendlich. Ja, die Vorstellung ist eben auch, das liegt in den Karmas schon fest und das wird auch Thema heute sein, Es wird eben durch die Gunas, ja, bewirkt. Ja, wir denken, wir haben als Menschen die volle Kontrolle, aber es wird durch die Gunas bewirkt. Aber das wird auch noch Thema sein, freier Wille und Gunas, das wird Thema auch dieses Abends sein, wenn wir durchkommen. Ja, solange dem Wesen die Bedeutung der Erfahrung verborgen bleibt, ist der Mensch kaum mehr als ein Tier und kann seine letztendliche Bestimmung nicht erfüllen. Ja, also wenn wir ja nicht die tiefere Bedeutung der Erfahrung verstehen, ja, dann sind wir wie ein Tier oder wie ein Automat, wie ein Roboter, der einfach irgendwelche Sachen ausführt und gar nicht die tiefere Bedeutung versteht. Und das kann eben sein, wenn wir in Rajas und Tamas gefangen sind, dass wir eher so einen Charakter von einem Roboter haben, ja, der gar nicht klar sieht, was gerade geschieht. Auch Menschen leben unterbewusste Tendenzen aus. Kinder wachsen physisch, aber entwickeln sich nicht. Also kann halt sein, dass der Intellekt nicht mitwächst, die geistigen Instrumente nicht mitwachsen, sondern nur der physische Körper. Ja, und deshalb kann das, also ich erkläre mir das oft so das Leben ist, die Welt ist hier so, sind viele verschiedene Menschen, die in unterschiedlichen spirituellen Klassen sind. Aber es kann sein, dass sie von außen alle irgendwie gleich erwachsen aussehen oder alt oder so. Aber was da innen geschieht, ja, vom Wesen her, das wissen wir halt nicht. Und das müssen wir halt dann erst rauskriegen. Und wir können uns auch nicht über den äußeren Anschein, ja, sicher sein, dass wir dann richtig leben. Ja, Kinder haben wenig Kontrolle über die Richtung des Lebens, weil sie nicht genügend Erfahrung und Wissen haben, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Sobald sich der Intellekt entwickelt und Werte verinnerlicht wurden, können sie ihre Erfahrung auswerten und beginnen, sich zu entwickeln. Ja, also das Argument ist, dass wir einen entwickelten, kultivierten Intellekt haben sollten, der auch über Werte verfügt, nach denen man sich richtet und nicht nur irgendwie so intuitiv oder impulsiv, das war ja auch so ein Denkmodus, den wir am Anfang hatten, nur impulsiv reagieren aus dem Moment heraus, sondern es nach Werten richten. Ja, je länger eine Erfahrung unverarbeitet bleibt, desto mehr Probleme verursacht sie. Es geht also generell darum, diese Erfahrungen zu verarbeiten, zu interpretieren und so solche Schlüsse daraus ziehen, dass sie erledigt sind. Ja, also dass es eben nicht verdrängt wird, ja, also irgendwo unerledigt verdrängt wird und dann sich irgendwann wieder hervorbricht. Ja, irgendwelche Erfahrungen oder Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben, Probleme, die wir nicht gelöst haben, Gespräche, die wir nicht geführt haben und so weiter. Ja, der Intellekt interpretiert die Erfahrung, er sitzt hinter dem Geist und bewertet, was passiert. Ja, also dieser Intellekt sollte bewerten, was passiert. Wenn die Erfahrung mit dem Wunsch des Egos übereinstimmt, entstehen positive Gefühle, wenn das Leben Erfahrungen entgegen seinem Wunsch liefert, entstehen negative Gefühle. Das haben wir auch kurz gesagt, das Ego findet alles gut, wenn seine Wünsche erfüllt werden und hat eine negative Meinung, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Ja, die Art der Interpretation der Erfahrung ist abhängig vom erworbenen Wissen und der Unwissenheit, sowie von Rajas und Tamas, die eben die Assimilierung, die Aufnahme, die Verinnerlichung dieser Erfahrung hemmen und Sattva, die diese Assimilierung erleichtern. Okay, das heißt also, der Grad unseres Wissens in einem bestimmten Feld oder der Grad der Unwissenheit in einem bestimmten Feld ist also wichtig, ja, entscheidend. Und da wirken eben hinein Rajas und Tamas. Also wenn ich, selbst wenn ich jetzt viel Wissen habe in einem bestimmten Bereich, nehmen wir mal an, ich bin Mathematiker, kenne mich mit irgendwelchen mathematischen Problemen gut aus. Aber wenn ich gerade mein Geist eben stark von Rajas und Tamas dominiert wird, weil ich gerade irgendwie zu viel gefeiert habe oder was auch immer, ja, dann kann ich eigentlich viel Wissen haben, weil der Geist, die Instrumente sind zu dumpf, um damit zu agieren. Genauso kann es natürlich sein, dass mein Geist eigentlich sehr klar ist, ja, aber ich trotzdem besondere Wissen in diesem Feld nicht habe und halt deshalb keine guten Ergebnisse erziele. Wenn du halt Milch und Wasser vermischt, ja, also stellt euch vor, ihr habt ein Glas Milch, ein Glas Wasser und wir schütten die beide zusammen, ja, und dann entsteht halt ein Milch-Wasser-Gemisch. Und es ist dann schwierig, Milch und Wasser wieder zu trennen, oder? Würdet ihr das denken, das ist trivial? Nein, das ist nicht. Weil das ist halt vermischt und wir können die Unterschied nicht sehen. Das ist eben halt ein Beispiel für Unwissenheit. Ja, die Dinge sind vermischt und wir können halt nicht mehr unterscheiden. Beispielsweise zwischen mir, dem Subjekt und den Objekten. Die sind hier im Leben alle zusammengegeben, verrührt und wir wissen nicht mehr genau, wer bin ich, wer ist das Objekt, das Bewusstsein und was sind die Objekte. Ja, und dieser Paramahamsa, der ist jetzt eben in der Lage, das ist das Symbol, der ist in der Lage, der steckt seinen Schnabel da rein und der kann also das Wasser wieder rausziehen oder die Milch rausziehen, um das zu trennen. Und deshalb ist das halt das Symbol für einen Menschen, der eben diese Unterscheidungskraft hat, zwischen dem Subjekt und dem Objekt zu unterscheiden. Ja, Rajas und Assimilierung. Also was bedeutet Rajas für die Assimilierung von Erfahrungen? Ja, die Integration, das Lernen aus diesen Lebenserfahrungen. Ja, also wenn der Geist eben in Rajas ist, dann ist der einzige Fokus eben, erfüllt diese Erfahrung meinen Wunsch. Ja, weil Rajas bedeutet, ich habe bestimmte Ziele, bestimmte Wünsche und die sollten erfüllt werden. Wenn die erfüllt werden, wenn die erreicht sind, gut. Wenn nicht, Unzufriedenheit. Ja. Das Problem daran, an einem rajasigen Geist ist eben, dass wenn ich eben einmal Objekte erreicht habe, wenn die in meinem Besitz sind, dann binden die mich, ja, und ich kann dann auch Angst haben, die wieder zu verlieren, ja, und ich bekomme Trauer, wenn sie dann wirklich verloren gegangen sind, ja, also wenn ich in so einem rajasigen Modus bin, dann bedeutet das, ich bin eben immer, ja, Leid ausgesetzt, ja, weil die Objekte kommen und gehen und selbst wenn sie da sind, denke ich, ja, vielleicht gehen sie. Ja. So wie wir jetzt vielleicht alle denken, das Wetter ist noch so schön, aber bald geht es, bald ist es kalt, dunkel, regnet und so weiter. Deshalb kann man das schöne Wetter auch nicht so richtig ganz genießen. Ja, das bedeutet also, die eine Lösung, typische Lösung ist, ich suche die Erfüllung in immer neuen Erfahrungen. Ja, also ich suche zum Beispiel, wenn hier die Sonne weggeht, dann kriege ich einen Urlaub. Ja, es gibt ja andere Orte, wo sie dann ist. Und zum Beispiel reise hin und her oder suche mir andere Dinge, die mich stimulieren. Weil Stimulanz ist eben auch so eine wichtige Sache. Lernen ist dabei unmöglich, da in der Fülle der Handlung keine Zusammenhänge mit den Ergebnissen erkannt werden können. Ja, weil ich so viel handle und so mit dem ja, Bekommen und Halten der Objekte beschäftigt sind, dass ich gar nicht Zeit und Ruhe habe, alles zu verstehen. Ich bin halt zu beschäftigt. Ja. Das ist eben das Problem von Rajas. Der Fokus liegt dabei, dass eben, wenn angenehme Erfahrungen enden, ist man enttäuscht. Mittelmäßige Erfahrungen wollen wir verbessern, typischerweise, die irgendwie dann noch was, ein bisschen Sahne oben, Sahne auf den Kuchen oder noch besseren Kaffee finden oder ja, das ist halt alles irgendwie richtig schön. Ja. Oder schlechte Erfahrungen beenden und das Wiederauftreten eben verhindern. Ja, das heißt also, das wäre ja so eine grundlegende Haltung bei Rajas. Ja, es geht jetzt einfach nur darum, macht euch das bewusst und inwiefern so ein Muster in euch aktiv ist. Das ist halt hier der Hauptfokus. Ja, sich wiederholende Handlungen erzeugen tendenziell Langeweile. Das liegt eben daran, weil bei Rajas eben so eine Tendenz zu so einem mechanischen Handlungen ist, auch zu mechanischen Denken, mechanischen Wahrnehmungen. Und das führt dazu, wir gehen nicht so richtig in die Tiefe. Das erzeugt Langeweile. Und dann brauchen wir eben wieder hier eine bessere Erfahrung. Also irgendwie dieses muss irgendwie verbessert werden. Ja, das Mantra eines von rajasigen Menschen ist eben mehr, besser und anders. Also, okay, brauche ich nichts erklären, oder? Also, da ist auch, ist jetzt prinzipiell auch nichts Schlechtes dran, ja, an und für sich. Ist ja auch gut, weil dahinter steht ja, wir wollen uns ja, wir wollen ja wachsen hier. Also Rajas ist an und für sich. Also wir wollen es jetzt nicht verdammen oder hervorheben, sondern einfach nüchtern analysieren, das dann erkennen und eben auch dann rausbekommen, weil das ja das Ziel irgendwann, dass die Gunas zu managen, die Gunas auszubalancieren. Und dass eben auf diese Weise unser Leben angenehmer gestalten. Ja, die To-Do-Liste wird nicht kürzer. Vergessene Termine, unbearbeitete E-Mails. Kann auch sein, dass bei dir viel rumliegt. Der Schreibtisch, Dinge stark. Oder ja, irgendwelche Abstellkammern, Dachboden oder Keller voll ist, weil man kann eben auch nicht so leicht loslassen. Rajas bedeutet eben auch mehr, also das bestehende Halten, mehr dazu, ja, weil eben grundsätzlicher Mangel da ist. Es kann dann auch der Zustand entstehen, aufgedreht und müde gleichzeitig, ja, weil das sind zwei grundlegende Probleme von Rajas eben viel erleben wollen. Viel in den Tag hinein, ja, pressen wollen und dann auch nicht loslassen. Weil letztendlich, um schlafen zu gehen, muss man eben irgendwann halt mal sagen, okay, jetzt reicht's. Ja, ich habe jetzt genug erlebt und weil man muss ja, letztendlich bedeutet es ja, diese Person, ja, dieser Wachzustand, der muss gehen, damit wir zur Ruhe kommen. Ja, weil wir können nicht in Tiefschlaf gehen. Es gibt keinen Tiefschlaf, solange halt dieses Wesen, mit dem wir uns identifizieren, dieses Wesen im Wachzustand, wenn das noch da ist, gibt es eben keinen Schlaf. Ja, wir müssen das loslassen. Aber wenn wir an diesen ganzen Dingen hängen, dann machen wir eben weiter. Wir gönnen uns nicht viel Schlaf und wollen dann den nächsten Tag eben auch wieder ja vollpacken mit vielen Erfahrungen, also eben mehr, besser, anderen Erfahrungen. Weil wir denken, dadurch werden wir halt voll. Dadurch werden wir vollständig. Und das kann eben so weit gehen, dass ich dann ja, Aufputschmittel nehme morgens oder um die Nacht durchzufeiern und so weiter. Und das kann dann irgendwann enden zu einer totalen, ja, auch krankhaften Zustände. Ja. Die Gunas wirken ja, es wirkt ja immer von oben nach unten, vom Subtilen zum Groben. Ja, wenn wir oben gutes Wissen haben und gute Vorgehensweisen, dann wirkt sich das auf alles aus. Ja, bis auch auf den physischen Körper. Gut, wenn ich jetzt natürlich, es gibt auch Ausnahmen, ich kann natürlich trotzdem meinen physischen Körper quälen, ja, aber wenn, weil das Argument ist natürlich, wenn du sehr sattwig bist, das wäre jetzt ein grundlegendes Argument, dann achtest du darauf. Ja? Dann quälst du nicht den Körper. Mangelnde Konzentration, ja, weder die Weisheit des Selbst noch gesunder Menschenverstand sind verfügbar, um Zweifel aufzulösen. Ja, das mangelnde Konzentration, eben wenn zu viel Rajas da ist. Das Ziel ist, jede Erfahrung so schnell wie möglich zu erledigen. Rajas stellt triviale Wünsche in den Vordergrund und verhindert die Erledigung. Ja. Das heißt also, irgendwelche oberflächlichen Dinge bewertet man, überbewertet man, wenn man eben zu sehr von Rajas dominiert ist. Ja. Fällt euch was ein? Irgendwas Triviales? Ja, ein Haus brennt und anstatt mich um meine Sicherheit zu kümmern, gucke ich, wo mein Geld ist oder rette mein Handy oder so etwas. Ja. Irgendwelche belanglosen Dinge, wo ich aber irgendwie also eine komische Wertung habe. Ja, das. Und ja, mangelnde Konzentration auf das zu Tunende und fehlender Fokus bei der Vermeidung von Schädlichen wäre auch eben ja, Rajas. Ich will zwar eigentlich Dinge tun und erledigen, aber typischerweise ist man bei, wenn man zu rajasig ist, nie richtig da. Ja, ich will zwar nicht, aber ich bin immer so leicht nicht am richtigen Fleck, um das Problem zu lösen. Und jetzt beispielsweise, ich sitze zum Beispiel vor einer E-Mail und will die schreiben, aber mir kommen da die Worte nicht. Ja, und dann denke ich schon wieder an die, da war doch noch eine andere E-Mail, und dann klingelt's und dann hier ist noch ein Telefonanruf. Und ich pendel dazwischen her und kriege aber nichts richtig geschafft. Ja. Ein fehlender Fokus bei der Vermeidung von Schädlichen. Ja, es kann halt sein, dass ich dann ja unachtsam werde und nicht genau drauf achte. Ja, fehlende Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem. Und das ist eben, das ist immer natürlich eine ganz wichtige Sache in vielen, vielen Bereichen. Ich kann mich mit Nebensächlichkeiten aufhalten, meine Zeit vergeuden und die wichtigen Dinge sind nicht getan. Wenn ich halt zu rajasig bin, ja, verliere ich dafür den Fokus. Ja, unverarbeitete Erfahrungen führen zu existenzieller Verstopfung. Ja, soll irgendwie bedeuten, dass du so viele Dinge am Laufen hast, ja, die du gar nicht mehr verarbeiten kannst. Und das führt dazu, dass du halt komplett gelähmt bist. Ja, dass du halt nichts hinbekommst, weil du zu viel willst. Zu viel oder zu früh, ja, gleich zu viel gleichzeitig. Und damit lähmst du dich. Und es ist so viel, dass dieses Vergangene ist noch nicht erledigt. Du kannst dich auch nicht richtig um das kümmern, was gerade im Moment ist. An die Zukunft denken auch nicht. Und ja, alles, deine Informationsverarbeitungskapazitäten sind verstopft. Einfach durch diesen grundlegenden Modus Rajas. Das war also Rajas. Aus relativ ausführlich. Und jetzt kommt Tamas. Was bedeutet Tamas für die Assimilierung unserer täglichen Erfahrung? Ja, Tamas, die verhüllende Kraft, hemmt die Assimilierung von Erfahrungen so effizient wie Rajas, aber aus anderen Gründen. Der feinstoffliche Körper ist scheinbar ruhig, aber eigentlich ist er träge. Ja. Und das, letztendlich von außen kann man das nicht erkennen. Wir könnten beispielsweise, könnten jetzt irgendwie zwei Menschen, könnten beide da liegen, ja, vielleicht in der Sonne, ja, von außen, vielleicht kein Unterschied erkennbar, aber der eine ist irgendwie sattwig und ruht, der andere ist halt tamassig und ist halt dumpf und träge weg, ja. Und so kann es eben auch hier sein, jetzt von außen betrachtet, kann es halt sein, ja, es halt Menschen, wenn ich jetzt vielleicht vorher mit, viel mit rajasigen Menschen zu tun hatte und dann auf einmal einen anderen habe, der mir einen sehr ruhigen Eindruck macht, aber es kann halt sein, dass er auch einfach sehr, sehr tamassig ist. Also einfach dumpf und träge. Effiziente Beurteilung von Erfahrungen erfordert geistige Klarheit. Ein träger Intellekt kann Ergebnisse des Handelns nicht mit den Gedanken verbinden, die ihn zur Handlung motiviert haben. Ja? Also eben bei Rajas war ja das Problem, es ist zu viel passiert. Ja? Und deshalb kann ich die Zusammenhänge nicht erkennen. Und hier liegt es halt daran, dass ich eben, dass der Geist zu dumpf und zu träge ist und keine Zusammenhänge erkennt. Ja. Es eine Unsicherheit entsteht dadurch, Unsicherheit darüber, was getan werden sollte oder nicht. Ja. Man weiß es halt nicht. Man ist halt unsicher und im Ozean von Samsara ist man dann wie in einem Schiff ohne Kompass oder Ruder. Wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Was ist hier los? Ich verstehe halt nicht so richtig, was passiert. Und dann ist eben, ja, die Folge ist natürlich, wenn Tamas da ist und sie sind halt selbst hilflos, ja, was ist die Reaktion? Dann hängt sich an andere dran, ja, die scheinbar wissen, wo es lang geht. Ja, das wäre jetzt eine mögliche Strategie. Und natürlich, so Tamas haben wir natürlich alle. Weil wir brauchen eben alle Orientierung. Ja. Ja, ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Das sind typische tamassige Gedanken. Und dann auch, ja, Aussagen. Kann auch sein, du bist ja auch Ärztin, kann sein, von Patienten ja sagen, ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist, will es auch gar nicht wissen, mach mich irgendwie wieder ganz, ich will einfach wieder mein normales Weiterleben. Könnte jetzt so eine, ja, so ein Beispiel dafür sein. Ja. Und das, und auch hier, das heißt jetzt nicht, dass das nie so sein sollte. Wir wollen hier nur Tamas verstehen. Und es kann auch sein, wenn wir jetzt halt nur zur Ruhe kommen wollen, aus unserem Rajas rauskommen wollen, das ist auch wichtig. Dann ist es auch gut, mal zu so nicht mehr wissen wollen, was jetzt alles da los ist, sondern einfach eben zur Ruhe kommen. Aber es sollte eben nicht der Dauerzustand sein, weil dann ist Tamas eben nicht hilfreich. Im normalen Leben schon nicht und erst recht nicht für Selbsterforschung. Ja, Tamas ist Verleugnung, gedankenlose Abläufe nach konditionierten Mustern. Mag das Neue nicht. Der tamassige Verstand schätzt Untersuchung und Erforschung nicht. Es folgen mangelnde Kontrolle über die Ereignisse und der Zwang, dieselben negativen Situationen zu erleben. Dadurch entsteht ein Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit und Depression, ja, weil ich eben nicht genau verstehe, was da los ist und mich immer so als Opfer sehe, in so ein Opferhaltung. Das ist so typisch für Tamas. Also nicht Handlungsoptionen sehen, ja, sondern ja, ich fühle mich in der Situation gefangen, von der Situation überrollt. Und das ist nicht schön, oder? Aber du musst eben immer dann damit jonglieren können. Also wenn es jetzt gerade angemessen ist, zum Beispiel jetzt abends zur Ruhe zu kommen, ja, negieren, leugnen, verdrängen, Aber wenn du das eben als Dauer, wir sprechen ja jetzt über diese grundlegenden Dauerzustände des Geistes, wenn es da ist, dann, ja, dann ist das Leben eben wie so eine auf einer schiefen Ebene. Es geht immer, weil alles ist unterlegt der Degeneration. Und wenn du dich dann nicht drum bemühst, da auf dieser schiefen Ebene immer wieder ein bisschen hochzukommen, dann, ja, dann geht alles abwärts. Es geht abwärts mit deiner Gesundheit, mit deinen Beziehungen, mit deinem Haus, mit deinem Auto, deinem Konto und. Und das, ja, und eben wichtige, eine beliebte Strategie ist eben dann, das ist dann auch wieder schön, Rajas und Tamas zusammen. Also erstmal verleugnen, dass ich ein Problem habe und dann gleichzeitig noch einen Sündenbock suchen. Also wo ich dann, weil dann habe ich noch eine Ausrede, ich brauch ja nicht mehr auf mein Problem gucken, sondern ich habe jetzt einen anderen, den kann ich, da kann ich immer meine ganzen unangenehmen Gefühle darauf projizieren oder die abladen da. Und dann, damit fange ich mich halt. Ich fange mich. Ja, aber wir lachen jetzt, aber wir machen es selbst und alle machen. Und oft ist es ja so, bei anderen erkennen wir es noch ganz gut, aber bei uns selbst halt nicht. Und da ist das natürlich auch wichtig, ja. Dinge werden auf die lange Bank geschoben. Dinge werden auf die lange Bank geschoben, das ist also grundsätzlich tamassig. Also Dinge nicht angehen, verschieben, immer hinterherhängen ein bisschen. Auch eben, ja, alles zum letzten möglichen Termin machen. Mach ich auch gerne. Steuererklärung beispielsweise. Ich habe jetzt auch einen Termin, 30.09. Steuererklärung abgeben. Ja, rajasiger Lebensstil und einhergehende Schöpfung ist ein Zeichen von Tamas. Also wenn ich ja eher sehr aktiv bin in meinem Leben und ja, und das halt so weit ausreize, dass ich dann eben irgendwann so richtig ja gezwungen werde von den Umständen, was weiß ich, dass ich wie tot ins Bett falle oder ich immer auf dem Stuhl einschlafe in der Sitzung oder so. In einem Meeting sitze, mir die Augen zufalle und ich nicht mehr mitbekomme. Es kann halt sein, dass ich immer zu, dass mein Lebensstil zu rajasig ist und ich eben und Tamas dann immer so sich durchdrücken will. Ja, weil das ist halt die Gegenreaktion. Wenn zu viel Rajas da ist, dann möchte Tamas das ausgleichen. Und dann kann es eben auch sein, dass Kleinigkeiten schwerfallen. Ja, kann halt sein, dass ich nicht die nächste E-Mail geschrieben bekomme, nicht den Anruf machen kann. Ja, das kann auch so weit gehen, dass ich nicht aufstehen kann oder nicht einkaufen gehen kann. Was auch immer. Und im Extrem ist es dann eben, wäre dann halt eine Depression. Ja, Depression, wo das dann halt ja, die kleinsten Dinge nicht möglich sind. Ja, vernachlässigen ist das tamassig und maßgeblich für die um sich greifende emotionale Dysfunktion in materialistischen Gesellschaften verantwortlich. Ja, das ist auch immer so ein, ja, ist eins von der, ja, Sattva und Assimilierung. Die Balance der Gunas ist zentral. Es sind keine besonderen Erfahrungen nötig. Ja, also das ist immer ein ganz wichtiges Argument, dass wir das eben immer auf eine gute Balance drauf ankommen. Weil wenn ihr jetzt so aus dem Yoga-Bereich kommt, dann ist da die generelle Richtung immer eher Sattva fördern und Rajas und Tamas irgendwie überwinden. Ja, das ist in den Yoga-Systemen immer die generelle Ausrichtung. Hier, so wie James das sieht, der sagt eben, ich brauche die alle und Rajas und Tamas sind auch nützlich und hilfreich. Immer dann, wenn ich sie brauche, aber immer im richtigen Maß. Ja, also ich balanciere eher damit, während sie jetzt in die Yoga Systeme sind ja eher so auf Sadhanas ausgerichtet. Und da sollen eben die Sadhakas eben so richtig fokussiert werden, auf Rajas und Tamas zu überwinden. Nicht das irgendwie zu balancieren, weil das würde ihre Bestimmtheit und ihr Commitment beim Sadhana ja, vielleicht ein bisschen schwächen. Ja, das muss man sich halt immer bewusst sein, wo bin ich gerade? Und wir gehen davon aus, Sadhana ist für uns auch wichtig, aber können wir eher schon so ein bisschen diese Haltung eines Managers einnehmen, der das ein bisschen ausbalanciert. Dominiert oder keine besonderen Erfahrungen notwendig, das soll auch immer bedeuten, das grenzt das ein bisschen ab von Samadhi. Ja, also das Vedanta-System grenzt sich auch immer ab von Patanjalis Yoga Sutras, wo also gesagt wird, ja, du musst sehr sattwig sein, damit du eben diese Erfahrung von Nivikalpa, von Asampragnata Samadhi, wie es Patanjali nennt, machst, wo also keine Gedanken da sind. Das ist einfach, du die, ja, die deine formlose Natur erfährst. Ja, das ist eben diese Vorstellung, und das lehnt Vedanta eben ab. Die Vorstellung, dass du Samadhis erlebt haben musst, um zu Freiheit zu kommen. James auf jeden Fall. Es gibt manche Vedantins, die, klar, also alle, die von Ramakrishna und Vivekananda beeinflusst sind, auch der Lehrer von James, der Swami Chinmayananda, der war auch der Auffassung, ja, du brauchst Samadhi, um zu Moksha zu kommen. Das war wohl auch ein Grund, warum der Dayananda, der Schüler von Swami Chinmayananda, seine eigene Organisation gemacht hat und gegangen ist. Die hatten halt irgendeinen Dissens, und dafür ist er halt gegangen. Also das ist dann so ein großes Thema auch. Das wird immer wieder diskutiert. Hier manche, die sagen, klar, Wissen ist gut, aber du musst doch auch erleben und erfahren. Und hier Dayananda, die ganze Dayananda-Schule sagen, Wissen macht es. Die Erfahrung, du brauchst nicht die Erfahrung von Samadhi, weil du es gar nicht erfahren kannst. Ja. Okay, das halt nur so diese großen Unterschiede in der Vedanta-Welt. Dominiert Sattva, interpretiert Wahrheit die Erfahrung. Ja, also dann ist alles klar. So, wenn du eben dominierendes Sattva hast. Leere und sattwige Infrastruktur sind notwendig für deine Entwicklung. Ja, also du brauchst Lehrer und einfach gute Umstände in deinem alltäglichen Leben. Ja, und die sind notwendig. Das Geheimnis für kontinuierliches spirituelles Wachstum liegt in der kontinuierlichen Steigerung von Sattva in Bezug auf Rajas und Tamas. Und das jetzt nicht nur mal für eine Woche, sondern kontinuierlich immer. Immer im Blick haben, Sattva, mehr an Sattva ist wichtig für meine Entwicklung. Und dem auch mein alltägliches Leben irgendwie ein Stück weit unterordnen. Ja, also wie kann ich mehr Sattva in mein Leben bringen? Ja, wenn unnötiges Rajas und Tamas nicht in Sattva verwandelt werden, ja, verkümmert die Selbsterforschung zu einem bloßen Ritual und das Wachstum endet. Ja, das ist jetzt auch nochmal das Gleiche in anderen Worten ausgedrückt. Ja, dass sich da irgendwie auch nur so eine Modeerscheinung rausmache oder dass dann irgendwie auf so einem gewissen Niveau halte. Und das ist auch etwas, wo Swami Shivananda für steht. Der war immer sehr für dynamisches Vorwärts. So, jetzt kommen wir noch zu den schrecklichen Zwillingen. Also das waren jetzt die drei Formen der Assimilierung. Und jetzt geht es vor allen Dingen um Rajas und Tamas, wie die so im Alltag zusammenwirken. Tamas und Rajas sind nützlich, wenn sie Sattva untergeordnet sind. Ja, also sind okay, aber sie sollten halt nicht die Chefs sein, ja, sondern Sattva sollte immer den Ausschlag geben. So, Sattva sollte den Weg weisen und Das sollte eben die Orientierung haben. Dominantes Rajas und Tamas bringt extrovertierte, materialistische, zynische, egoistisch negative, emotional unbeständige Persönlichkeiten ohne Ausstrahlung hervor. Es gibt sicher viele Bereiche der Gesellschaft, wo das cool ist. Ja. Vielleicht nicht alles zusammen, das ist jetzt ein bisschen viel, aber manche Aspekte davon haben irgendwelche Stars, ja, und die haben halt Fans, die das gut finden, ja, und die das hier als Vorbild nehmen. Bhagavad Gita nennt diese Menschen halt dämonisch oder asurisch. Asuras sind eben diejenigen, die extrovertiert sind, materialistisch, egoistisch und unbeständig, also immer wankelmütig. Und das ist dann auch besonders im Kapitel 16, 17, 18 werden diese ganzen Qualitäten auch noch weiter beschrieben. Also da steht dann beispielsweise immer was eben, ja, Kapitel 16, da geht es um die dämonischen Eigenschaften. Und das ist also grundsätzlich auch eine grundlegende Voraussetzung, überhaupt auf dem spirituellen Weg überhaupt was bewegen zu können, wenn ich halt diese asurischen Qualitäten erwunden habe auf einem gewissen Niveau. Weil wenn ich jetzt beispielsweise wirklich stark materialistisch, extrovertiert bin, auch beispielsweise anderen schaden will, ich komme in keinster Weise voran, weil ich so geistig unruhig bin, so viel karmische Probleme aufbaue, dass ich halt mir selbst in mein Bein stelle. Das heißt also, dämonische Menschen sind eben blind für Dharma, ja, Dharma, was tugendhaft ist, was richtig ist, ja, was ethisch ist, ja, das wissen sie nicht. Und sie erzeugen dadurch eben laufend Probleme. Ja. Da gibt es ja auch die ganzen Schriften sind voll mit diesen Beispielen von Dämonen. Also wenn du dich nicht an die Regeln hältst, nicht an die Ethik, an die Ordnung, ja, führt das halt dazu, dass du für dich und andere Leid erzeugst. Ja, die Wirtschaft mag damit funktionieren, aber für Selbsterforschung ist diese Persönlichkeitsstruktur ungeeignet. Und das ist etwas, was wir auch uns immer wieder hinterfragen müssen, weil wir haben alle das auch in uns, ja, dass wir irgendwo dann doch denken, ja, meine Sicherheit ist dann doch irgendwie bei meinem Haus, bei meinem Bankkonto oder was auch immer, bei materialistischen Dingen oder dass ich hier halt eben ja meine Wünsche an bestimmten Stellen doch den allgemeinen Wünschen unterordne. Ja, ja, dominierendes Sattva ist erforderlich. Stimmt, also sagt jemand was dagegen? Okay, dann brauchen wir es. Manische Depression oder bipolare Störung als extreme Ausprägung von Rajas und Tamas. James hat ja mal die eine Geschichte von seinem Freund ihr kennt ihr wahrscheinlich, oder? Mit dem manisch-depressiven. Er hatte irgendwie einen Freund, der eben da so, er hat halt irgendwie mal 14 Tage auf voll aktiv gelebt und dann ist er eben irgendwann in so einen Dämmerzustand gefallen, dann weiß ich, alle Türen zu, Fenster zu, das Haus nicht verlassen, dann halt in so einen völlig inaktiven Zustand, ja, und halt immer so dann gelebt, also immer wieder super aktiv, 14 Tage, was weiß ich, nur gearbeitet, nur auf der Erfolgswelle und dann irgendwann kam Tamas und dann völlige Inaktivität, ja. Und das kann, und das ist jetzt so eine extreme Ausprägung dieses Zusammenwirkens dieser beiden schrecklichen Zwillinge, ja, wo du halt keine Balance erkennst und auch nicht weißt, wie du dich da reinbewegt hast. Ja. Und auch in dem, auf die Schnelle da auch nicht wieder rausfindest. Du musst dich da langsam rausarbeiten. Dabei ist wichtig, Recht haben und Schuldzuweisung. Ja, Schuldzuweisungen sind typisch für Rajas. Also sich, also irgendjemanden Untergeordnetes suchen, dem ich halt sagen kann, du bist, ist dein Problem, du bist schuld. Ja, und das Gefühl, Recht zu haben, ist wichtig für jemanden. Beides sind eben Ursachen, beide sind Ursachen von niederem Selbstwertgefühl. Und da ist dann, entsteht dann halt der Wunsch, andere herabzusetzen, um sich selbst ein bisschen besser zu fühlen. Ja, das ist halt so die Logik dabei. Und die orientieren sich typischerweise an den Schwächen der anderen. Ja, nicht an den eigenen Schwächen. Kann man sich nicht so gut überstellen, sondern da, wo die anderen schwach sind, da krätscht man dann rein. Ja, Selbsterforscher suchen die Lösung bei sich selbst. Also versuchen, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Weil wenn ich die Schuld woanders suche, löse ich die Probleme nicht. Weil das Problem ist, weil es immer die Forschung ist, einfach die Ursache ist eben hier diese Außenorientierung, diese extrovertierte, auch materialistische Überzeugung, dass eben die Probleme in der Materie zu suchen sind. Auch die Probleme der Welt. Wir gehen halt davon aus, das einzige Problem ist deine Unwissenheit. Dass du halt nicht weißt, dass du Bewusstsein bist. Und wenn du, das ist der einzige Ausweg. Ja. Das heißt also, Selbsterforscher, wenn du wirklich davon überzeugt bist und dass du, wenn du überzeugt bist, dass die Lösung da nicht zu finden ist, in den Problemen, die eben gerade immer wieder aktuell sind, die hinter denen herlaufen, dann suchst du die Lösung bei dir selbst. Weil wir haben knappe Zeit, begrenzte Energie, ja, und es gibt eben was zu tun und zu lernen. Und da müssen wir uns das halt wirklich fokussieren. Weil sonst verliert man sich in der Welt. Vergleichen und konkurrieren sind rajasig. Sie können über Eifersucht, Rivalität und Hass zu destruktiven Beziehungen führen. Kann also leicht klein anfangen, aber wenn wir halt so einen grundlegenden Hang zu Konkurrenz haben, zum Konkurrenzdenken, dann kann es eben sein, dass sich das zu Hass steigert, wo es nur darum geht, jemand anders zu vernichten. Es kann ein Unternehmen sein, es kann eine Person sein, ja, oder der Sportverein sein, der, oder wo auch immer ich mich gerade zugehörig fühle, wenn das halt dominiert, ja, was weiß ich, Fußballvereine, ja, irgendwann kann es halt auch sein, die wollen, irgendwelche Fangruppen wollen sich nur zerstören. Warum? Das ist halt ein Ausdruck hier von Rajas. Negative Emotionen sind meist unbewusste Versuche, andere zu manipulieren. Ja, also indem ich meine negativen Emotionen an anderen auslasse, versuche ich die irgendwie zu manipulieren, in eine bestimmte Richtung zu bringen. Wenn ich halt schlecht gelaunt bin, gebe ich dem anderen vielleicht das Gefühl, ja, er ist schuld daran. Ja, und dann habe ich ihn irgendwie ein bisschen in die Ecke gedrängt und kann ihn irgendwie manipulieren, zu etwas bringen, was er vielleicht selbst so nicht wollte. Das Bedürfnis zur Kontrolle beruht auf niedrigem Selbstwertgefühl. Das ist das, was wir uns sagen sollten. Nicht, dass ich jetzt zu dem anderen gehe, der versucht, mir Schuld zuzuweisen. Hey, das niedrige Selbstwertgefühl ist dein Problem. Weil davon können wir keinen anderen überzeugen. Ja? Sondern wir sollten halt versuchen, nicht andere versuchen zu manipulieren, weil dann manipuliert uns auch niemand, weil ich bewirke das ja, indem ich das mit anderen mache, und dann komm ich in solche Kreisläufe hin. Aber wenn ich alle ordentlich behandle, dann wird das für mich auch so sein. Deshalb also immer bei sich selbst anfangen. Ja, Wut und Schuldzuweisung sind Teil eines unbewussten Ausgleichsmechanismus, der das Macher-Ego vorübergehend mächtig fühlen lässt. Wir bekommen immer wieder neue Probleme, jeden Tag neue Probleme vor die Tür. Und es geht darum, immer wieder mit dominanten Sattva die Dinge anzugehen. Rajastamas und Auseinandersetzung. Rajasige Menschen neigen dazu, überempfindlich zu sein. Sie greifen gerne an, daher sind sie daran gewöhnt, selbst angegriffen zu werden. Und deshalb sind sie auch eben oft in der Defensive. Ja, weil klar, wenn ich gerne andere angreife, dann werde ich auch selbst angegriffen. Und dann rechnen die auch damit schon. Rajas verursacht psychische Schmerzen. Es ist eine gewalttätige, stachelige, zerrende, dualistische Energie. Ja, Tamas kann sich in Vergessen äußern. Und er hat ja da so eine Geschichte mit dem, der Mann war halt zu tamassig und hat vergessen, das Licht auszumachen im Bad. Und die Frau hat sich dann darüber aufgeregt. Und das geht dann immer da so hin und her. Vergessen ist halt mal möglich und nicht so schlimm. Ja, aber das Schlimme ist halt das Rajas. Also das Vergessen, dass man halt einfach mal das Licht anlässt im Bad, ist nicht so schlimm, aber sich darüber aufregen, das ist halt, kann halt passieren. Rajas und Tamas fördern prinzipiell eben Auseinandersetzungen von Aktion und Reaktion. Ja, und das beschreibt er eben halt, dieser Ausgangspunkt, eben dieses vergessene Licht, und dann geht der eine da, du bist schuld, wir brauchen Strom, und der andere sagt, ach, ich habe doch nur vergessen, und das ist auch kein großes Problem. Warum sprichst du überhaupt darüber und brauchen wir nicht weiter erläutern. Ne? Ihr kennt dann Rajas und Tamas, so lange, bis eben einer dann aufhört, aber wenn dann irgendwann zu müde ist, um das noch abzuschließen, dann bleibt halt noch so ein Rest von Groll da. Okay, ich gehe jetzt schlafen, weil ich zu müde bin, aber bei nächster Gelegenheit werfe ich dir noch den Knüppel zwischen die Beine. So ungefähr. Die Rechnung muss noch beglichen werden. Und er hat das eben mal beschrieben. Die Rechnung begleichen wollen, das wäre dann Rajas. Aber Sattva spielt da auch eine Rolle, weil Sattva, hat er eben mal beschrieben, steht eben halt für Gerechtigkeit. Ja, das Gefühl dafür, das auch wieder auszugleichen. Also Gunas und Erfolg. Erfolg ist ja für rajasige Menschen auch sehr wichtig. Also Erfolg im Sinne von Umsetzen der Dinge, die ich mir vornehme, Erreichen der Ziele, die ich mir vornehme. Das ist halt, weil das ist das, worüber man sich ja mit Rajas definiert. Ja, ich nehme mir was vor, streng mich an, möchte das erreichen und dann genießen. Das ist Rajas. Als rajasiger Mensch hat man auch die Tendenz, zu früh und zu ungeduldig zu sein, zu früh zu handeln, zu früh zu reagieren. Ja, also Beispiel, wir hatten das ja, glaube ich, wenn du jetzt in einem Orchester, in einem Chor bist, rajasige Menschen wollen immer, zu früh einsetzen. Ja, es gibt aber immer eine richtige Zeit. Aber wenn du das dann im allgemeinen Leben auch so machst, die E-Mail nicht zur richtigen Zeit schreibst oder das Geschenk an der falschen Stelle gibst oder so, zu früh oder was auch immer, dann machst du deinen Erfolg zunichte. Ja, oder emotionale Verwirrung stört dich bei der Handlung. Ja, weil das ist eben, du bist so unruhig und beschäftigt, so viele Gedanken, so viele Wünsche und achtest nicht auf die korrekte Ausführung deiner Handlung. Und das kann deinen Erfolg dann auch zunichte machen. Tamassige Menschen schieben Dinge gerne auf, handeln zu spät oder gar nicht. Ja, die kriegen das gar nicht mit. Ja. Rajas ist dann eine grobe, aggressive Energie und schiebt Sattva oder Glück zur Seite. Eigentlich streben wir immer nach Sattva, aber zu viel Rajas bei den Menschen auch und in der gesamten Gesellschaft haben eben einen zu hohen Stellenwert, ja, tun und machen. Und dadurch geht eben ja dieses Glück, was wir eigentlich wollen, verloren, weil eben das Tun, Machen, Erreichen zu sehr im Vordergrund steht. Das ist jetzt so das verkürzte Argument, was ich daraus verstanden habe. Ja, und dabei ist es also auch hier, das geht jetzt natürlich noch weiter, aber die Lösung ist natürlich auch immer Sattva fördern und diese Rajas und Tamas Zyklen, die sich gegenseitig immer aufrufen, zu erkennen und sich nicht davon leiten lassen, sich nicht darin zu verfangen, sondern langsam, Schritt für Schritt daraus arbeiten.
Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.